Hallo und willkommen im Pariser Salon. Mein Name ist Katharina Paris, ich bin Journalistin und Coachin. Hier im Podcast spreche ich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Im Mittelpunkt dabei immer die Geschichte ihres Lebens. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Heute ohne großes Vorgeplänkel, weil wir haben eine sehr spontane Folge aus aktuellem Anlass, denn in dieser Folge geht es um den Iran und dazu habe ich eine Frau eingeladen, die im Iran geboren wurde und dort aufgewachsen ist, die uns ein bisschen erzählt, ja, wie es ihrer Familie dort geht, wie es ihr geht mit der aktuellen Lage, und aus Sicherheitsgründen werden wir ihren Namen nicht sagen. Ich hoffe, es gelingt mir und ich spreche ihn nicht aus Versehen aus. Genau, und weil die Lage im Moment im Iran sehr dynamisch ist, weil es immer wieder neue Informationen gibt, die auch alle nicht gesichert sind, kurz zur Einordnung: Wir haben jetzt gerade Mittwochabend und womöglich, wenn die Folge rausgeht, haben sich schon die Dinge wieder geändert. Nur kurz einmal zur Einordnung, ja. Und dann begrüße ich dich ganz herzlich, meine Liebe. Ich freue mich, dass du da bist. Ich danke dir, dass du heute mit uns darüber sprechen wirst. Und ja, wie geht's dir gerade im Moment?
Ja, hallo und danke für die Einladung, dass es so kurzfristig tatsächlich geklappt hat zu dem Thema, zu dem aktuellen Thema. Ja, wie es mir geht. Mir geht's gut. Es ist so ein Gefühl, so ein gemischtes Gefühl von Trauer, aber auch Stolz und Freude, dass das Volk sich wieder so getraut hat, auf die Straßen zu gehen. Ich bin unheimlich stolz auf dieses Volk mittlerweile, weil sie das immer wieder versuchen, ihre Rechte zurückzubekommen. Obwohl die jungen Leute können nichts dafür, dass vor 47 Jahren eine Revolution stattgefunden hat. Trotzdem gehen sie auf die Straße und wollen ihre Rechte zurückhaben, und Frauen und Kinder und Jugendliche. Und da finde ich einfach, dass es einfach so mutig ist, weil die spielen mit Feuer, die riskieren ihre Leben, aber trotzdem gehen sie auf die Straße. Und deshalb finde ich das einfach wahnsinnig mutig, dass sie das machen. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass sie sich immer wieder trauen, das zu machen, obwohl alles so brutal niedergeschlagen wird. Aber trotzdem machen sie das. Und deshalb zusätzlich zu Traurigkeit und vielleicht ein bisschen auch Hoffnungslosigkeit, muss ich sagen, mittlerweile, aber auch Stolz und wieder auf der anderen Seite Hoffnung, dass es sich irgendwann, wenn es auch nicht dieses Mal, irgendwann sich ändert. Und das tut gut.
Du hast ja schon wahnsinnig viel erlebt, ne? Ich habe gesagt, du bist dort geboren und aufgewachsen. Du hast, glaube ich, in Teheran deinen Schulabschluss gemacht und bist dann zum Studium nach Deutschland gekommen vor über 20 Jahren. Du wirst es selbst schon erlebt haben, als du dort noch gelebt hast, aber auch dann, als du schon in Deutschland warst. Es gibt ja immer wieder Proteste, Unruhen. Und hast du das Gefühl, dass es jetzt sich anders anfühlt, dass es jetzt anders ist als in der Vergangenheit?
Ja, als ich noch im Iran war, ich war ein junges Mädchen, ich hatte ein schönes Leben, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich unterdrückt werde. Ja, wir mussten Kopftuch tragen und in den Schulen war das immer so komisch, dass wir das und das nicht dürften. Ich habe meinem Mann letztens erzählt, dass wir keine Tagesbücher irgendwie von uns mitnehmen dürften in die Schule, wo ich jetzt mir denke, warum, was war der Grund? Also manche Sachen haben wir überhaupt nicht verstanden, aber wir sind da aufgewachsen und wir fanden das nicht schlimm. Wir hatten ein schönes Leben, wir hatten unsere Freunde, wir waren so glücklich. So. Und später, als die Proteste tatsächlich, damals war es auch so, dass es Proteste waren, besonders so damals waren Studenten, die die Proteste auf die Beine gebracht haben. Da haben wir so langsam angefangen zu merken, wie unterdrückt wir sind, weil damals haben sie auch die Leute getötet und verhaftet und. Und immer wieder durch die Proteste wie gesagt, haben wir einfach so uns Hoffnung gemacht, dass es irgendwann sich ändert. Und dieses Mal ist das so vielleicht anders. Erstens, weil es viel brutaler niedergeschlagen worden ist. Mittlerweile wissen wir das. Und es ist, als Iraner ist das sehr schmerzhaft, das zu hören und zu sehen, dass die Mitmenschen einfach so, die sich nicht verteidigen können, einfach, dass sie auf die Straße gegangen sind für ihre Rechte und so, so brutal irgendwie wieder nach Hause geschickt worden sind, wenn überhaupt. Das ist vielleicht so ein bisschen anders und vielleicht ist das so auch anders, dass dieses Mal so alle protestieren. Also es ist so, ich weiß nicht, durch wirtschaftliche Probleme gibt es auch irgendwelche Händler, die auch noch auf die Straße gegangen sind. Also es gibt alle Schichten in der Gesellschaft dieses Mal, die zusammen auf die Straße gegangen sind. Oder vielleicht ist das vielleicht so ein Unterschied. Ansonsten, vor ein paar Jahren haben wir durch die Proteste haben wir auch gesehen, dass das wie mutig Iraner sind. Also das ist jetzt nichts Neues. Aber ja, weil sie jetzt nochmal gegangen sind, obwohl letztes Mal das so brutal geändert hat, da denkt man sich, ja, es ist vielleicht dieses Mal anders. Und zusätzlich, weil ein Mann in Amerika an der Macht ist, der anscheinend anders drauf ist als alle anderen Präsidenten, die wir bisher kennen. Und das ist vielleicht auch anders, dass er auch so ein Push ist. Oder besser gesagt, macht das so ein bisschen Hoffnung, weil man weiß, die im Iran im Moment an der Macht sind, die haben Angst vor dieser Person. Und das ist vielleicht auch anders dieses Mal, ja.
Ja, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, also jetzt das Letzte, was man gelesen hat, war ja, dass Trump angekündigt hatte, militärisch einzugreifen, in welcher Form auch immer. Sollte es so sein, dass der Iran die ersten Menschen dort hinrichtet und jetzt hast du es gesagt, dass dir das ein bisschen mehr Hoffnung gibt, aber ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, dass ja, also es gibt ja keine gesicherten Zahlen, ne? Wie viele Todesopfer es bei diesen Protesten jetzt schon gegeben hat. Die schwanken ja zwischen 3.000 und 12.000. Man hat keinen Zugang, es gibt keine gesicherten Quellen. Du erlebst es selber, weil du hast Familie dort. Deine Eltern und deine Geschwister leben dort. Wie war das in den letzten Tagen? Hattest du Kontakt? Und wenn ja, was konnten die dir erzählen, wie es dort vor Ort gerade aussieht?
Also mein letzter Kontakt zu meiner Familie war tatsächlich am Donnerstag, wo die Proteste so richtig groß geworden sind. Und Donnerstagnachmittag hatten sie Internet auch gekappt. Also wir hatten keinen Kontakt mehr, konnten wir nicht durchs Telefon oder Internet, gar nichts, also null. Ich habe nichts gehört. Ich hatte nur auch so die Nachrichten, die alle anderen hier mitbekommen haben. Habe ich dadurch das alles mitgekriegt bis gestern Morgen, wo meine Schwester mich kurz anrufen konnte und Bescheid sagen sollte, dass es denen gut geht. Das war das Einzige, was wir quasi miteinander gesprochen haben innerhalb von den letzten, mittlerweile sind das 6 Tagen, glaube ich. Also mehr wusste ich auch nicht.
Was hat sie gesagt? Sie lebt ja in Teheran. Was hat sie berichtet?
Sie lebt alle in Teheran und sie hat gesagt, die Situation ist erschreckend. Wir können auch jetzt nicht so detailliert immer am Telefon sprechen, weil mit großer Wahrscheinlichkeit, oder man sagt das auch, ich weiß es nicht, ob es so tatsächlich so ist, aber man wird abgehört und es kann schon sein, dass es Probleme gibt für die Leute, die da wohnen, und ich möchte meine Familie auf gar keinen Fall in Schwierigkeiten bringen, und deshalb haben wir nur einfach so darüber gesprochen, wie es euch geht und alles in Ordnung, und sie hat gesagt, ja, uns geht's gut, macht ihr keine Sorgen, wie geht's euch? Also ein ganz normales Gespräch, also überhaupt nichts über die Situation im Prinzip.
Also das heißt, Internet ist gekappt, manche wählen sich über den Starlink ein, da gibt es ein paar, hast du gerade schon mal im Vorgespräch gesagt, und deine Schwester, wie hat die dich dann jetzt erreicht? Die hat ja keinen Zugriff zu einem Starlink.
Nein, das war ein normales Telefon über Festnetz, und man sagt, und das war tatsächlich so, dass sie seit gestern Morgen das ermöglicht hatten, dass die Leute, die im Iran sind, per Festnetz, die im Ausland anrufen könnten, aber umgekehrt Zeit ging es nicht oder geht immer noch nicht. Also das heißt, wir können die nicht erreichen, sie können uns anrufen. Man sagt, das ist einfach so, die Telefonpreise oder Gesprächspreise für diese Telefonate wahnsinnig hoch sind, aber jeder, der Familie hat, riskiert das und ist für alles bereit, quasi ein paar Wörter miteinander zu wechseln.
Jetzt ist es ja eine absolute Ausnahmesituation. Also es hat sich ja sehr zugespitzt, seit die Proteste losgegangen sind in den letzten Tagen. Und wie ist denn das restliche Leben jetzt gerade? Haben die sowas wie einen Alltag? Also geht da überhaupt noch jemand zur Arbeit oder ist es so, dass man zu Hause bleibt und um in Sicherheit zu sein? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich habe jetzt durch andere Freunde mitbekommen, dass sie quasi gezwungen werden, zur Arbeit zu gehen, um eine Normalität vorzuspielen. Inwieweit und in welchen Firmen kann ich euch nicht sagen. Ich weiß zu wenig darüber. Ja. Über die Zahlen wissen wir das auch nicht, aber es kommen immer irgendwelche Zahlen, also die sind wahnsinnig erschreckend. Ich habe, also mein jetziger Stand oder gestriger Stand war irgendwie so über 20.000 und die sagen auch immer, diese 2.000, 12.000, die sind einfach nur Zahlen aus den Großstädten. Was in den kleinen Städten oder in den Dörfern und so passiert, weiß keiner. Und diese Zahlen, was in Teheran oder in den anderen Städten auch rauskommen, die bringen die Ärzte von den Krankenhäusern und so raus. Also die sind keine offizielle Zahlen, die im Iran bekannt gegeben werden. Und es ist einfach so traurig zu sehen, da werden Leute einfach getötet und die ganze Welt schaut einfach zu. Ich weiß nicht, haben die anderen außer Trump nicht einfach mitbekommen, dass die Situation in anderen Ländern direkter Einfluss auf hier in Europa auf Ländern hat oder in Amerika oder woanders auf der Welt? Der Einzige, der sich anscheinend kümmern möchte und kann, ist er. Unser Außenminister, Herr Wadephul, geht vor die Kameras und sagt, ja, Sanktionen waren wirksam. Sorry, welche Wirksamkeit? 20.000 Leute wurden getötet und durch diese Sanktionen habt ihr jahrelang nur zugeschaut und es hat nichts gebracht. Nur normale Leute haben gelitten dadurch, darunter. Die anderen, die an der Macht sind, die werden immer reicher. Die nutzen das immer für sich auf ihrer Seite aus und nur normale Leute, die leiden und jetzt werden sie auch dafür getötet. Und unser Außenminister denkt, dass es erfolgreich war bisher, die Sanktionen, möchte noch weitere Sanktionen, die nichts bringen.
Was denkst du, was wäre eine Möglichkeit? Es wird ja nicht die eine Antwort, die eine Lösung geben, das wissen wir aus solchen Konflikten, aber was würdest du dir wünschen von den aus den anderen Ländern, von anderen Regierungen, auch aus Deutschland?
Ich möchte jetzt nur wissen, wenn Herr Merz vor der Kamera sagt oder sich überhaupt die Mühe gibt zu sagen, ja, wir verurteilen das. Was hat das bisher gebracht? Es hat nichts gebracht. Warum soll die Drecksarbeit immer von den anderen für Europäer oder für andere Länder gemacht werden? Warum müssen nur Israelis oder Amerikaner sich kümmern um solche Sachen, obwohl Deutschland direkt Vorteile hat, wenn in diesen Ländern Ruhe herrscht, Demokratie herrscht, das ist, als damals nach der
22 oder
nein, nach dem Atomabkommen mit Iran, als wieder so Handelswege frei wurden, standen deutsche Firmen Schlange, um mit Iran Geschäfte zu machen. Das ist ein reiches Land und hat 90 Millionen Einwohner. Das ist ein wahnsinnig großer Markt. Und deshalb, ja, profitieren, ja, Exporte, ja, aber in solchen Situationen sich kümmern, nein. Nur sagen, ja, wir verurteilen das. Warum? Warum muss man sich nur auf andere verlassen? Ja, wie gesagt, Drecksarbeit müssen die anderen machen. Und das ist, Deutschland kann in jeder Hinsicht sich einmischen.
Inwiefern? Also kannst du es ein bisschen konkretisieren, was du erwarten würdest, wie sie handeln sollten?
Also wir sagen ja, welche Wege jetzt ein Präsident Trump hat. Diese Wege hat Deutschland auch, sei es jetzt Cyberattacken, sei es jetzt sogar militärisch. ist überhaupt nicht außer Gedanken, warum Deutschland, warum Europäer, also nicht nur Deutschland, warum Europäer sich nicht einmischen sollten. Die werden direkt beeinflusst. Das ist so. Wenn in diesen Ländern die Leute unter Druck gesetzt werden, dann kann man sich nicht wundern, dass Flüchtlinge nach Deutschland kommen, kann man nicht sich wundern, wenn hier terroristische Anschläge geübt werden. Die sind alle Nachfolgen von diesen Taten, die da im Moment im Gange sind. Deshalb muss man sich so Gedanken machen, ob es jetzt nur mit ich verurteile das, ob tatsächlich das gemacht ist, was notwendig ist. Das ist nicht das erste Mal. Jamshid Sharmah, deutscher Staatsbürger, wurde hingerichtet. Herr Metz hat zugeschaut, nichts gemacht, hat das verurteilt und das war's. Und ich glaube, mittlerweile hat keine Diktatur auf dieser Welt Respekt vor den Europäern, muss man sagen. Und man muss nur auch sagen, in diesem Sinne, ja, danke Präsident Trump, auch wenn er gar nichts macht. Das ist einfach gut, dass die Diktaturen auf dieser Welt vor dieser Person Angst haben. Und ich finde das wirklich schön.
Aber denkst du,
bisher war das nie. Also keine Diktatur auf dieser Welt hat Respekt vor der Europäischen Union.
Aber glaubst du, die haben wirklich Angst vor ihm?
Ja, haben sie.
Ja.
Also ich kann für mein Land sprechen, die Mullahs haben Angst vor ihm. Weil er hat das auch bisher gezeigt. Er ist unberechenbar. Die verstehen nur diese Sprache von ihm. Und die haben Angst, weil sie haben Angst um ihre Macht. Und sie wissen, dass er die entmachten kann und auch machen würde.
Angst ist das Stichwort, was mir gerade auch schon in den Sinn kam, als du darüber gesprochen hast, warum aus europäischer Sicht nicht mehr getan wird. Ich gehe davon aus, dass da auch große Angst ist im Spiel. Ne? Also, dass man jetzt nicht andere Wege geht, militärische Wege oder was du gerade gesagt hast, Cyberattacken oder so, dass da einfach die Angst zu groß ist. Ne? Und man versucht eigentlich, den Konflikt so klein wie möglich zu halten, oder?
Also, wenn man denkt, dass es jetzt Kleinhaltung bedeutet das und das wird, wenn man auch jetzt weitere Sanktionen als Mittel benutzt, ob das jetzt tatsächlich was bringt, also ich glaube, das ist naiv. Das ist, die Ergebnisse haben gezeigt, dass es einfach der falsche Weg ist. Diese Diktaturen müssen einfach weg, damit sie nicht mehr gefährlich sind für diese Welt. Und so eine Diktatur im Iran, dieses Regime, ist gefährlich für ganzen Nahosten und auch für Europäer und auch für Amerikaner und für Israel. Sowieso direkt.
Wir werden das nicht auflösen können. Da sind wir nicht, glaube ich, in der Situation. Aber ich danke dir auf jeden Fall trotzdem für deine Offenheit und würde gerne auch mit dir nochmal über dein Land, über dein Heimatland sprechen, weil ich weiß von dir, dass du aus der Vergangenheit, dass du so wahnsinnig liebevoll auch drüber gesprochen hast, wenn man jetzt vom Diktator mal wegsieht, also vom Regime absieht, was einfach nur das Land angeht, was die Zivilisten, die Menschen, die dort leben, die in Frieden leben wollen, da redest du immer sehr liebevoll. Wenn du jetzt so an deinen Iran denkst, was kommt dir in den Sinn? Was kannst du uns erzählen über dein Land?
Das ist ein tolles Land. Das ist auch geografisch ist das auch ein tolles Land, weil ich habe dir, glaube ich, auch mal erzählt oder ich erzähle auch alle meinen Bekannten, dass gleichzeitig gibt es so viele Klimaregionen in diesem Land. Im Norden ist das halt so europäische Klima mit Grün und viel Regen und im Süden kann man im Winter schwimmen gehen, weißer Sand, blaues Wasser und im Westen haben wir Berge oder in Teheran alleine kann man 20 Minuten Auto fahren und dann kann man Skifahren im Winter. Also es ist so, das Land bietet so viel und auch zusätzlich dazu auch Kultur und Geschichte, alles. Das ist einfach so schade, dass durch diese jetzige Situation, dass man überhaupt diese Schönheit von diesem Land einfach nicht kennenlernen kann als Ausländer. Deshalb, also ich liebe das Land, auch jetzt in dieser Situation. Ich war immer wieder da und ich liebe es natürlich auch wegen meiner Familie, immer da zu sein. Und ich habe auch noch viele Freunde da. Es gibt die sind einfach so wunderbare Menschen. Und ich habe immer noch nach über 20 Jahren, wo ich hier lebe, und ich habe auch hier eine Familie. Ich habe auch meinen Mann und meine Kinder und ganz viele tolle Freunde hier. Aber trotzdem habe ich diese Verbindung oder dieses Gefühl zu meinem Land nie verloren.
Ja, ich weiß, ihr wart immer regelmäßig da auch. Auch deine Kinder haben es schon kennengelernt.
Ja.
Wann warst du das letzte Mal dort?
Das letzte Mal waren wir vor 2 Jahren, Februar. Das wäre dann Februar 24.
Wie war da damals die Situation? Also so, dass es sicher war, sonst wärst du ja wahrscheinlich nicht
hingefahren. Ja, sagen wir so, ruhig.
Ruhig, ja, okay. Und ich weiß, dass du im Westen des Irans geboren wurdest. Erzähl uns gerne mal, wie lange hast du da gelebt und wo ging es dann hin mit deiner Familie?
Ja, ich bin im Westen von Iran geboren und mit 6 Jahren sind wir nach Teheran gekommen, weil mein Papa eine neue Stelle in Teheran hatte, und seitdem jetzt immer noch meine Familie lebt da. Und ich bin mit 20 Jahren nach Deutschland, also ich war 20, als ich nach Deutschland gekommen bin, und ja, bis dahin habe ich auch in Teheran gelebt. Und da ich habe auch 2 Jahre studiert in Teheran, bevor ich dann nach Deutschland gekommen bin.
Was hat dich dazu gebracht, dass du nach Deutschland gekommen bist, also dass du hier studiert hast?
Meine Tante lebt in Deutschland und sie hat mir eine Zulassung besorgt für das Studium, was ich machen wollte. Ich wollte immer Bauingenieurwesen studieren, und im Iran gab es damals, ich weiß nicht wie es jetzt ist, gab es sehr wenige Universitäten, die das angeboten haben für Frauen. Und ja, das hat sich so ergeben, weil meine Tante hier war und sie konnte mir die Zulassung besorgen. Und diese 2 Jahre, wo ich im Iran bin, habe ich auch Deutsch gelernt, und dadurch war das irgendwie möglich.
Wie war das dann hier? Wie gut hast du dich reingefunden, und wie schnell hast du dich hier auch wohlgefühlt?
Also in den ersten Jahren war das nicht einfach. Ich habe später meinen Eltern erzählt, immer als ich zu Hause war zwischen den Semestern an der Uni, habe ich nur gehofft, vielleicht sagen meine Eltern, wenn du willst, kannst du bleiben.
Und du wolltest gar nicht wieder zurück nach Deutschland. Oh nein.
Ja, deshalb habe ich auch gesagt, wir waren sehr glücklich da. Ich war in Deutschland, ich war in einem Studentenheim und musste ein Zimmer mit einem Mitbewohnerin teilen. Das Zimmer war kleiner als mein Zimmer alleine in Teheran, und dann dachte ich mir, was mache ich hier? Ich habe meinen Koffer gar nicht ausgepackt. Ich wollte immer wieder zurück. Ich habe gesagt, okay, dieses Jahr noch, und dann...
Ja, und was ist dann passiert?
Dann bin ich zurück. Und ein Jahr war das tatsächlich so, und dann irgendwie nach dem ersten Jahr habe ich auch hier immer mehr Kontakte gehabt und mehr Freunde, und dann habe ich mein Leben hier langsam auch aufgebaut, und dann dachte ich mir, so schlimm ist das vielleicht jetzt auch nicht. Ich hatte ein besseres, eine bessere Wohngelegenheit gehabt, und das hat vielleicht auch das ein bisschen beeinflusst. Ich hatte dann mein Zimmer und ich hatte ein Bad in meinem Zimmer, und das war so ein ganz neues Gebäude und so, und das hat vielleicht so ein bisschen...
In welcher Stadt hast du studiert?
In München.
In München, ja, okay. Da ist es ja auch schwierig mit der Sprache. Da ist ja auch nicht, sprechen ja die Leute nicht Hochdeutsch, oder?
Ja, besonders, ich habe Bauingenieurwesen studiert und ich war auf den Baustellen und die haben alle Bayerisch gesprochen, das war nicht so einfach. Aber wunderbare Menschen, sehr nett, sehr freundlich, also kann mich nicht beschweren.
Ja, schöne Stadt auf jeden Fall, das stimmt. Und du hast gesagt, du warst immer wieder gerne zu Hause, und du hast vorhin uns auch schon mal so ein bisschen mitgenommen. Nimm uns gerne nochmal mit, so wie ihr da gelebt habt. Also du hast Geschwister, wie viele hast du, wie sah so euer Alltag aus?
Ich habe 2 Geschwister, die sind beide älter als ich. Meine Schwester ist 10 Jahre älter als ich, und deshalb hat sie auch, im Vergleich, damals hat sie schon geheiratet, und ich habe auch eine Nichte. Ja, ganz normales Leben. Also meine Familie ist überhaupt nicht religiös, und das hat vielleicht uns diese Möglichkeiten gegeben im Leben, oder wenn ich eine andere Familie gehabt hätte, wäre ich vielleicht überhaupt nicht hier gewesen. Alleine das Land zu verlassen mit 19, 20, 2021. Das ist nicht so selbstverständlich, besonders damals nicht, also vor jetzt 22, 23 Jahren. Und dadurch, dass meine Eltern so offen waren und wir hatten so eine Familie, die das erlaubt hat, hat vielleicht mein Leben sich dadurch geändert. Aber ansonsten, ja, meine Familie geht's immer noch da gut. Also man muss das auch sagen, das ist nicht so, dass sie da leben und leiden. Die sind zufrieden mit dem Leben, aber die wollen einfach ein bisschen Freiheit. Und ich glaube, das ist ein Recht von jedem Mensch. Oder hier in Deutschland denken wir, ja, das ist so, so selbstverständlich. Da ist das halt nicht. Ja. Aber wie gesagt, die Leute haben gelernt, in den letzten Jahren mit den Einschränkungen zu leben.
Das kannst du die mal auch genauer beschreiben, die Einschränkung? Also wo sind sie in ihrer Freiheit eingeschränkt, deine Eltern?
Das ist jetzt ein Leben, wenn man da nicht aufgewachsen ist, findet das irgendwie total vielleicht ja eingeschränkt. Aber wenn man, wie gesagt, da aufgewachsen ist oder das jahrelang erlebt hat, und die Iraner, muss man auch sagen, die finden immer irgendwelche Auswege, um sich ein schönes Leben zu machen, was ich so total schätze, weil ich finde, dass sie einfach ein sehr optimistisches Volk sind und das hilft denen tatsächlich.
Sind sehr resilient, ne? Wahrscheinlich, ja. Auch nach all dem, was da schon seit Jahrzehnten los ist.
Ja, ja. Und dadurch ist das so, die Einschränkungen, ja, also für Frauen hatten bis vor 2 Jahren vielleicht, mussten halt Kopftuch tragen und in den, es war aber immer so, dass in irgendwelchen Perioden könnten die ein bisschen so lockerer sein mit Kopftuch und irgendwann Monate später wurden sie dafür verhaftet, dass sie kein Kopftuch tragen oder warum die Kleidung irgendwie nicht passt. Also das war immer so ein so sinusförmig, finde ich, in den letzten Jahren, dass manchmal hatte man sich so frei gefühlt, aber gesagt, ja, okay, wir haben jetzt Freiheiten, und auf einmal wurde ist wieder sehr, sehr anstrengend. Also ja, da und ja, Alkohol ist verboten. Wir haben keine Partys auf der Straße. Umso schöner oder extravaganter sind andere Cover-Partys, die einfach so in den eigenen 4 Wänden stattfinden. Ja, solche Sachen einfach im Alltag, die jetzt vielleicht klein erscheinen, aber wenn man alles so zusammenzählt, ist das eine Unterdrückung vielleicht, wenn man das so sagen kann.
Ja, wie du schon gesagt hast, man hat sich dann so eingerichtet wahrscheinlich, ne? Und sucht sich dann so Schlupflöcher und ja, versucht sich das Leben.
Also es ist, Alkohol ist verboten, aber es gibt, ich war einmal im Iran und damals gab es das, ist sehr neu hier. Wir haben diese Baileys Mint, hatten wir hier, und das habe ich das erste Mal im Iran gesehen. Ich habe meinem Bruder gesagt, ich kenne das gar nicht in Deutschland. Es gibt das vielleicht seit 2 Monaten oder so, habe ich noch nie getrunken. Also die hatten das und die haben einfach so diese Schwarzhändler, die das importieren in das Land. Also die haben alles, aber dieses Luxusleben kostet natürlich auch Geld. Also die sich das nur leisten können, so ein schönes Leben erlauben oder nach Ausland fliegen, nach Ausland reisen. Es gibt Familien, die sich viel mehr leisten können, und es gibt aber sehr, sehr, sehr viele, also die meisten, die können sich solche Sachen auch nicht leisten. Das ist auch so tatsächlich das Traurige, dass so ein reiches Land muss einfach so viele arme Leute da haben. Das ist auch was mehr wehtut vielleicht als andere Sachen, ob es jetzt ein Kopftuch ist. Das sind so symbolische Sachen vielleicht.
Könnte man verkraften, wenn es den Leuten ansonsten gut geht. Sind deine Eltern noch berufstätig? Oder?
Nein, nee. Nicht mehr, nein.
Okay. Und wenn du, also jetzt hast du ja gerade gar keinen Kontakt, wenn ihr sonst die Möglichkeit habt zu telefonieren oder so, wie oft hört ihr euch dann?
Tagtäglich durch WhatsApp, muss ich sagen. Und das finde ich einfach sehr schön. Als ich neu, also frisch in Deutschland war vor 22, 23 Jahren, das war nicht so. Wir haben Yahoo-Chat gehabt und E-Mails geschrieben oder telefoniert. Und mittlerweile genieße ich das, dass ich irgendwie weiß, was meine Familie, meine Eltern, meine Geschwister, so egal wo sie auf der Welt sind, sie sind auch manchmal auf Reisen oder so, aber ich weiß, was sie so ungefähr machen und das ist einfach sehr schön und das gibt ein schönes Gefühl, was wir im Moment nicht haben.
Mhm. Hattest du jetzt mal abgesehen von dieser akuten Situation jetzt immer mal mit dem Gedanken vielleicht auch gespielt, irgendwann mal wieder dahin zurückzukehren oder ist das für dich vollkommen ausgeschlossen?
Nein, es ist und war nie für mich ausgeschlossen. Das kann ich überhaupt nicht behaupten, weil wie gesagt, ich liebe das Land. Ich finde das Land so toll und ich finde die Leute so toll. Ja, ich habe jetzt eine Familie hier. Und mein Mann zum Glück ist auch nicht so konservativ, also er ist auch offen für neue Sachen. Wenn Iran frei sein sollte, dann würde ich das wenigstens für ein paar Jahre vielleicht mit meiner Familie versuchen. Warum nicht? Das ist eine schöne Erfahrung, wenigstens am meisten für die Kinder, dass sie einfach das Land besser kennenlernen und natürlich auch die Sprache dann besser beherrschen. Also ja, doch, ich würde das machen. Natürlich nur, wenn meine Familie mitkommt. Ich gehe ja nicht allein.
Ja.
Aber ich glaube, für mich oder für meinen Mann ist das nie ausgeschlossen, dass wir sagen, nee, das kommt für uns gar nicht in Frage.
Ja, ich finde auch immer, wenn du davon erzählst und nicht nur du, es gibt ja viele auch bekannte Menschen, die darüber erzählen und das ist wirklich immer so, ich habe so ein Gefühl, als ob das so eine, wie soll ich es sagen, es klingt vielleicht komisch, aber so warm und herzlich, also ich stelle mir die sehr gastfreundlich vor, alle und die Menschen, die dort leben, so, weil ich kenne dich ja und du bist ja auch so ein total positiver Mensch, du bist auch so offen und herzlich und so stelle ich mir das vor und es wäre ja schön, wenn wir irgendwann alle die Möglichkeit hätten, dieses Land mal zu besuchen. Im Moment kann man sich das nicht vorstellen, weil wenn man die Bilder sieht, also diese wenigen Bilder, die man sieht, ja, da wünscht man sich einfach nur, dass es aufhört, dass Frieden einzieht und ja, dass irgendwas passiert, damit es in die richtige Richtung geht. Aber apropos Bilder, es sind ja viele Nachrichten. Wie macht ihr das mit euren Kindern? Wie nehmt ihr die da jetzt mit? Also was wissen die über die aktuelle Situation im Iran? Die sind ja noch relativ klein, wobei der Größere ja auch schon so groß ist, dass er es auch versteht, oder?
Ja, also der Kleine versteht das fast gar nicht. Also er weiß nicht, was da passiert. Der Große versteht das ein bisschen. Er ist sehr emotional. Oh. Du kennst ihn.
Ja.
Und dadurch versuchen wir das sehr zu dämpfen, muss ich sagen. Also ich möchte die gar nicht so in der Situation involvieren, weil die verstehen, die sehen das, es ist negativ, aber das kommt für die Kinder viel, also mein großes Kind kommt damit nicht so gut klar und deshalb versuchen wir das so weit wie möglich dämpfen, dass er das gar nicht so mitkriegt und ich versuche auch die Nachrichten dann zu lesen, entweder wenn sie nicht da sind oder wenn sie im Bett sind und mit meinem Mann darüber dann sprechen, wenn sie auch nicht so hören.
Ja, aber jetzt hast du vorhin gesagt, dass ihr sonst täglich auch Kontakt hattet mit den Großeltern. Fragen die denn jetzt danach?
Also die Kinder nicht. Ich schreibe mit meiner Familie mit WhatsApp, mit den Kindern telefonieren, weil wir machen diese Video-Chats und die lieben das natürlich, die sprechen auch da rein und sie gucken, was die da sagen. Und wie gesagt, wir waren auch ein paar Mal im Iran und deshalb kennen sie sich und meine Familie war auch hier öfters und die haben sich regelmäßig gesehen bis jetzt, ja. Meine Mama und meine Schwester waren auch letztes Jahr hier gewesen. Aber wie gesagt, wir machen diese Videochat nicht so regelmäßig, also nicht so tagtäglich und deshalb nehmen sie das nicht so im Moment wahr. Es ist auch jetzt nicht so lange. Wie gesagt, erst seit Donnerstag haben wir keinen Kontakt. Also sie, haben wir erstmal keine Rückmeldung von den Kindern.
Okay. Gibt es sonst noch irgendwas, was du gerne erzählen möchtest, was du uns gerne über dein Land mitgeben möchtest?
Ja, du hast das erwähnt mit Gastfreundlichkeit und ja, Barmherzigkeit, was sie tatsächlich haben, die Iraner. Und wie gesagt, das, was mich sehr immer wundert, ist das einfach so diese positive Einstellung. Und man sagt auch so, die Perser sind so froh Natur. Mein Mann ist immer so begeistert, weil in den schlimmsten Situationen kommen irgendwelche Witze über die Situation per in Instagram oder so. Und mein Mann sagt, wie können sie einfach so ihre Laune halten in solche. Und die können das, und das bewundere ich, weil ich sehe, dass wir in Deutschland das nicht haben. Immer wenn bei den Kleinigkeiten sind wir total pessimistisch, was passiert mit der Welt und was erwartet. Und wir haben jetzt seit 2 Jahren bekommen wir so eine Weihnachtskarte von einer Nachbarin, die immer so schreibt, wir wünschen ein besseres Leben auf dieser Welt. Man denkt, okay, das ist eine Weihnachtskarte, kann man sich nicht so positiver da vielleicht ausdrücken. Also solche Kleinigkeiten. Und das finde ich erstmal toll, dass es tatsächlich so viel Hoffnung und so viel Lebensfreude in diesem Land noch herrscht. Und ja, ich hoffe es auch wirklich vom Herzen, dass wir... Ich hoffe auch, dass es so ganz bald passiert, dass tatsächlich wenigstens meine Freunde oder meine Bekannten hier das kennenlernen und dass ich die einfach einladen kann und sage, ja, hier mit gutem Gewissen nehme ich euch mit.
Ja.
Es gab auch vor ein paar Jahren auch ganz viele Touristen, also das wurde ein bisschen lockerer und viele waren im Iran und wie gesagt, mein Mann war auch ein paar Mal im Iran. Ich wünsche es für uns alle, also für den Iranern und aber auch, wie gesagt, für die ganze Welt, dass sich die Situation ganz bald da ändert, weil wir werden wirklich alle viel schönere Sachen über dieses Land erleben.
Ja, ich finde das Wahnsinn, dass du so optimistisch bist und auch überhaupt angesichts dieser ganzen Weltlage. Also ich meine, der Iran ist ein Teil, gut, jetzt ist es sehr, sehr akut, gerade ist immer die erste Nachricht auch, aber es sind so viele Dinge gerade los und trotzdem klingst du immer noch so, eher so optimistisch und das finde ich echt bewundernswert.
Ja, wie gesagt, wir haben durch diese Demonstrationen noch mehr Hoffnung bekommen und das ist vielleicht das Positive erstmal, jetzt zusätzlich dazu, dass es so traurig und erschreckend worden ist. Aber ich habe das am Anfang auch gesagt, das hat uns viel Stolz mitgebracht und viel Hoffnung.
Bist du selbst mal damals, als du noch dort gelebt hast, auch mal mitgelaufen bei Demonstrationen?
Nein. Noch nie. Ich hatte einfach zu viel Angst, muss ich sagen. Deshalb bewundere ich diese. Erstmal war ich auch sehr klein, muss ich sagen, also sehr jung bei den Demonstrationen. Ich war noch kein Student, also ich war noch nicht an der Uni. Und aber ich glaube, ich hätte in dieser Phase auch den Mut nicht gehabt. Das ist wirklich, man riskiert das Leben und die Gegner, die haben nichts zu verlieren, die haben Waffen in der Hand, die wollen an der Macht bleiben, egal was es kosten würde. Und du hast quasi nichts und du hast eine Familie und du hast dein Leben. Also man hat als die einzelnen Personen, die haben so viel zu verlieren, aber trotzdem gehen sie auf die Straße. Deshalb sage ich, ich bewundere diese Leute so sehr, weil ich selber den Mut damals nicht hatte und ich glaube, ich hätte das jetzt auch nicht gehabt, wenn ich da wäre.
Weißt du, ob aus deiner Familie oder von deinen Bekannten dort
welche? Das
weiß
ich nicht. Wie gesagt, wir könnten nicht darüber sprechen.
Stimmt, hast du gesagt, ja. Ach, jetzt wäre mir fast dein Name auch rausgerutscht. Ja, ich danke dir, dass du so offen das alles mit uns geteilt hast und so einen Einblick gegeben hast. Und genau wie alle anderen wünsche ich euch, oder was heißt euch, wünsche ich diesem Land, dass es, dass der Frieden einzieht, dass es zum Ende kommt der Demonstrationen, der ganzen Gewalt, die dort herrscht. Und ja, ich sag dir nochmal danke, dass du hier warst.
Ja, danke dir, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, hier so ein bisschen den Dampf abzulassen.
Sehr gerne. Das war sie, die neueste Folge aus dem Pariser Salon. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da, abonniert den Podcast oder teilt die Folge. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr möchtet eure Geschichte auch unbedingt mit mir teilen, dann meldet euch. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes.